And I say that
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet.
And I say that
3, 2, 1, 0, 0, 0.
To tension.
Was wäre, wenn eure Tochter, Schwester, Cousine oder anders gesagt, ein geliebtes Familienmitglied sich plötzlich merkwürdig verhält, seltsame Nachrichten schreibt oder gar nicht mehr auf eure Anrufe und Nachrichten reagiert? Was wäre, wenn dieser Teil eurer Familie plötzlich wie vom Erdboden verschwindet? Wie weit würdet ihr gehen, um herauszufinden, was passiert ist? Und welche Grenzen werdet ihr bereits überschreiten, um sie zu finden? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von True Tension. Wie immer ist es mir ein inneres Blumenpflücken, dass ihr wieder und vor allem noch immer hier mit dabei seid. Das bringt mich auch direkt zu ein paar einleitenden Worten, die ich loswerden möchte, bevor wir mit dem Fall starten. Euch allen ein riesiges Dankeschön für die herzerwärmenden Kommentare unter der letzten Folge, sei es auf YouTube, Spotify, Podimo oder Instagram. Ich habe alle gelesen und bin mehr als glücklich darüber, dass ihr nach so langer Zeit wieder den Weg hierher gefunden habt. Tatsächlich habe ich lange mit mir gerungen, bevor ich auf den Veröffentlichen-Button geklickt habe, da ich befürchtet hatte, dass einfach zu viel Zeit vergangen ist, als dass ich noch irgendjemand für den Podcast interessieren würde. Doch zum Glück hat mich eine gewisse Hörerin, genauer gesagt meine allererste Hörerin, beim Podcast wie auch im Leben, dann doch noch dazu bewegt, die Folge zu veröffentlichen. Und dafür natürlich auch ein dickes Dankeschön an meine Mom. Nun kommen wir aber zu dem Teil, weshalb ihr eingeschaltet habt. Also holt euch noch schnell einen leckeren Snack, nehmt eine gemütliche Sitzposition ein und dann starten wir unsere Reise, die uns heute nach Chattanooga führt. Chattanooga ist mit rund 181.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt des US-Bundesstaates Tennessee. Bekannt ist die Stadt unter anderem für die Walnut Street Bridge, die mit 724 Metern eine der längsten Fußgängerbrücken der Welt ist. Mit rund 5.200 Angestellten ist ausgerechnet Volkswagen der drittgrößte Arbeitgeber in Chattanooga. Ja, und so sehr viel mehr gibt es zu der Stadt eigentlich nicht zu sagen, also verlassen wir den Geografieblock und starten am 22. November 2022 mit unserem Fall. Noch 2 Tage bis Thanksgiving. Während ein Großteil der Amerikaner die Supermärkte leer kauft und die letzten Vorbereitungen trifft, bevor sich die Familie zum traditionellen Truthahnessen versammelt, läuft dieser Tag bei der Familie Pace ganz anders ab als in den Jahren zuvor. Sie haben sich heute schon versammelt, aus einem alles andere als fröhlichen Anlass. Sie sind zusammengekommen, um von ihrer geliebten Mutter und Großmutter Abschied zu nehmen, bei der kurz zuvor erst Krebs im Endstadium diagnostiziert worden war. Für die 22-jährige Jasmine Pace ist der Weg ins Krankenhaus einer der schwersten ihres Lebens. Sie liebt ihre Granny und sich nun von ihr verabschieden zu müssen, fühlt sich einfach nur falsch und surreal an. Nur wenige Stunden später verstirbt ihre Großmutter und hinterlässt eine Familie in tiefer Trauer. Jasmine und ihre Cousine Jackie versuchen füreinander und vor allem aber für ihre Mütter stark zu sein. Und es ist doch nur allzu verständlich, dass ihre Mütter aktuell keine Kraft aufbringen können, das alljährliche Thanksgiving-Dinner zu organisieren, nachdem sie so plötzlich und unerwartet ihre eigene Mutter verloren haben. Doch Jasmine und Jackie wollen das Dinner nicht ausfallen lassen, denn ihre Granny hätte gewollt, dass sie trotzdem als Familie zusammenkommen, um, ja, einfach das Leben zu feiern. Jasmine sagt scherzhaft, wenn wir es nicht tun, dann wird uns Granny ganz sicher heimsuchen. Sie beschließen, die Organisation einfach selbst in die Hand zu nehmen und damit ihren Müttern eine Freude zu machen. Mittwoch, der 23. November. Jackie schreibt Jasmine am Vormittag eine Nachricht, um sich mit ihr abzusprechen. Um 10.01 Uhr antwortet Jasmine, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich, nach allem, was passiert ist. Etwas enttäuscht, aber dennoch verständnisvoll, nimmt Jackie die Nachricht ihrer Cousine zur Kenntnis. Das ist eben die Art, wie ihre Familie die Schattenseiten des Lebens verarbeitet. Jeder am liebsten für sich allein. Umso mehr überrascht sie Jasmines nächste Nachricht. Jasmine schreibt, dass sie Thanksgiving mit ihrer guten Freundin Emma und deren Familie in South Carolina verbringen wird. Dieses Verhalten passt so gar nicht zu ihrer Cousine, die sonst ihre Familie immer an erste Stelle setzt. Einen Tag später an Thanksgiving versucht Jackie Jasmine anzurufen, doch sie landet immer nur wieder auf der Mailbox. Auch Jasmines Halbschwester Gabby findet es seltsam, dass Jasmine den Tag lieber mit Emma verbringt, als mit ihrer eigenen Familie. Gerade jetzt in dieser schweren Zeit, wo sie doch eigentlich füreinander da sein sollten. Auch sie kann Jasmine nicht erreichen und erhält lediglich eine Snapchat-Nachricht von ihr. Gabby öffnet die Nachricht und blickt auf ein Bild ihrer Halbschwester. Jasmine, die Lippen zu einem Kussmund geformt, ihr Blick geht leicht an der Kamera vorbei, dazu die Bildunterschrift: Babe, mir geht's gut. Doch Gabby ist alles andere als beruhigt. Im Gegenteil, das Bild zeigt ihrer Halbschwester nicht so, wie sie aktuell aussieht. Gabby ist sich sicher, dass es ein altes Foto sein muss. Doch warum sollte Jasmine ihr ein altes Bild schicken? Und warum geht sie nicht ans Telefon, wenn man sie anruft? Dann taucht doch noch ein Facebook-Post von Jasmine auf. Zu sehen ist ein, ja doch äußerst freizügiges Bild mit der Überschrift Happy Thanksgiving. Auch das passt überhaupt nicht zu ihr. Was hat sie sich nur dabei gedacht? Fragen über Fragen, die sich spätestens am darauffolgenden Tag auch Jasmines Mutter Katrina stellt. Seit dem letzten gemeinsamen Krankenhausbesuch hat sie nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Und auch sie kann sie nicht erreichen. Katrina versucht, Jasmines Freundin Emma zu erreichen und diese geht nach dem ersten Klingeln auch direkt ans Telefon. Emma ist überrascht über die Frage, ob Jasmine bei ihr sei. Nein, sagt sie. Nicht einmal, sie selbst ist bei ihrer Familie in South Carolina und Jasmine hatte auch nie vorgehabt, Thanksgiving mit ihr zu verbringen. Spätestens jetzt läuten bei Katrina alle Alarmglocken. So laut, dass sie augenblicklich in die Knie geht. Weshalb sollte ihre Tochter sie anlügen? Und noch viel wichtiger, wenn sie nicht bei Emma ist, wo ist sie dann? Am Samstag, den 26. November, kommt die Familie erneut zusammen. Sie beginnen mit der Suche nach der 22-jährigen Jasmine Pace. Jasmine wird von ihrer Familie als selbstbewusste, ein wenig freche, aber überaus charmante junge Frau beschrieben. Sie liebt es, Zeit mit ihren zahlreichen Freunden zu verbringen, aber genauso genießt sie es, allein in der Natur zu sein. Am liebsten spaziert sie, die Seele baumelnd, den Tennessee River entlang. Schon im Alter von 5 oder 6 Jahren wollte sie bei Familienfeiern an dem Tisch der Erwachsenen sitzen und mitdiskutieren. Jasmine studiert an der University of Tennessee, während sie zeitgleich für das Bauunternehmen ihrer Mutter Katrina und ihres Stiefvaters arbeitet. Auch das zeigt noch einmal, wie eng das Verhältnis zwischen Jasmine und ihren Eltern ist. Dass sie sich seit nunmehr 4 Tagen nicht hat blicken lassen, ist in der Vergangenheit tatsächlich noch nicht vorgekommen. Doch wo sollen sie nun mit ihrer Suche beginnen? Wie würdet ihr vorgehen? Jasmines Cousine Jackie verfolgt die Theorie, dass im 21. Jahrhundert niemand mehr so einfach verschwinden kann, ohne zumindest einen digitalen Fußabdruck zu hinterlassen. Am einfachsten kommen sie an Jasmines Anrufverzeichnis, also beginnen sie damit. Sie prüfen die Daten ihres Mobilfunkanbieters und schauen, mit wem Jasmine in den Tagen zuvor Kontakt hatte. Dabei stellen sie fest, seit Dienstag, also dem Tag, an dem ihre Granny verstorben ist, hat Jasmine mit niemandem mehr telefoniert. Was Katrina außerdem direkt auffällt, ist einer der letzten Einträge vom Dienstag, ein 71-minütiges Telefonat mit einer Nummer, die sie nicht zuordnen kann. Dann als nächstes hat Jackie die Idee, Jasmines Auto zu orten. Dafür benötigen sie Zugriff auf Jasmines E-Mail-Account, um über diesen dann an die Daten der Fahrzeug-App zu gelangen. Eine Herausforderung. Aber Jackie gelingt es. Ein kurzer Blick auf Jasmines zuletzt erhaltene Mails sorgt für noch mehr Sorgen und bestätigt die Familie in ihrem unguten Gefühl. Die Passwörter ihrer Social-Media-Accounts sowie ihres Banking-Accounts wurden erst kürzlich geändert. Und zwar nach dem Dienstag, an dem sie zuletzt gesehen worden war. Der Versuch, ihr iPhone zu orten, scheitert, wahrscheinlich, weil es ausgeschaltet ist. Aber sie beschaffen sich die notwendigen Daten der Fahrzeug-App und sehen sich die zuletzt gefahrenen Routen an. Laut der App ist man am Dienstag, nachdem sie zusammen im Krankenhaus gewesen waren, zu zwei verschiedenen Standorten gefahren und hat ihr Auto seither nicht mehr bewegt. Jasmines Mom Katrina, ihre Halbschwester Gabby und ihr Stiefvater machen sich am späten Samstagabend zu dem aktuellen Standort auf, den die App ihnen anzeigt. Jasmines SUV steht auf einem Parkplatz in der Mountain Creek Road, mitten in einer Wohnsiedlung, nur wenige Autominuten von ihrem Zuhause entfernt. Doch von Jasmine selbst fehlt weiterhin jede Spur. Weder an noch in ihrem Auto entdecken sie irgendwas Auffälliges. Katrina, die erst vor wenigen Tagen ihre eigene Mutter verloren hat, sieht keinen anderen Weg mehr, als die Polizei einzuschalten. Nur wenige Minuten später erreicht ein Streifenpolizist die Mountain Creek Road. Auf den Aufnahmen seiner Bodycam sieht man Jasmines Stiefvater rechts und ihre Mutter links, die so präzise wie nur irgendwie möglich versucht, ihre verzweifelte Lage darzulegen. Anschließend fragt Katrina den Polizisten, was sie jetzt tun sollen und ob es möglich sei, die Aufnahmen der Überwachungskameras der Umgebung auszuwerten, um zu prüfen, ob wirklich Jasmine selbst ihr Auto dort abgestellt hat. Doch leider erwidert der Polizist, dass er um diese Uhrzeit wahrscheinlich niemand mehr erreichen wird, der Zugriff auf die Kameras hat. Katrinas Gedanken rasen. Ihre Verzweiflung wächst mit jeder Minute, in der sie nicht vorankommen. Dann fällt ihr wieder das 71-minütige Telefonat ein, das Jasmine am Dienstag geführt hatte, mit einer ihr noch immer unbekannten Rufnummer. Sie ruft Jackie an, die auf Abruf zu Hause geblieben ist, und fragt sie, ob sie irgendeine Idee hat, wie man den Anrufer schnell und unkompliziert identifizieren könnte. Also, mir persönlich wäre da ja nur Google eingefallen, aber zum Glück ist Jackie eine echte Expertin darin, Informationen schnell und gezielt zu beschaffen. Sie gibt die Nummer bei verschiedenen Online-Bezahldiensten wie beispielsweise PayPal ein. Und tatsächlich. Treffer. Sagt dir der Name Jason Shen etwas? Fragt Jackie. Katrina antwortet, ja, und legt direkt auf. Jasmine hatte Jason ein paar Monate zuvor über eine Dating-App kennengelernt. Sie hatten sich eher sporadisch getroffen und gemeinsam einen Kurztrip nach Chicago unternommen. Viel mehr weiß Katrina über Jason aber nicht. Der Polizist, der noch immer vor Ort ist, beobachtet, wie die Familie jetzt selbst weiter ermittelt. Katrina telefoniert nur mit Jason. Sie fragt ihn, wann er Jasmine zuletzt gesehen oder von ihr gehört hat. Jason sagt, er habe sie zuletzt am Samstag gesehen und am Montag mit ihr telefoniert. Katrina sagt, bleib kurz dran, Jason, bleib kurz dran. Dann dreht sie sich zu dem Polizisten um und sagt, erstaunlich gefasst, wie ich finde, okay, ich habe die Stummschaltung aktiviert. Er hat eben gelogen. Er hat am Dienstagnachmittag 71 Minuten lang mit ihr telefoniert. Das war der Tag, an dem ihre Großmutter starb. Daran muss er sich doch erinnern. Anschließend konfrontiert sie Jason direkt. Hey Jason, ich habe hier Jasmines Anrufverzeichnis. Du hast am Dienstag 71 Minuten lang mit ihr telefoniert. Jason korrigiert sich. Plötzlich erinnert er sich doch wieder. Er habe sich halt lediglich bei den Tagen vertan. Katrina versucht ein weiteres Mal, den Polizisten dazu zu bewegen, etwas wegen der Überwachungskameras zu unternehmen. Doch erneut erwidert dieser, dass er um diese Zeit und dazu noch am Wochenende nicht viel ausrichten kann. Er versucht sie zu beruhigen und sagt, dass er aktuell nur dokumentieren könne, was vorgefallen ist. Mit brüchiger Stimme sagt Katrina, dass sie versteht, dass ihm aktuell die Hände gebunden sind. Dann dreht sie sich weg und beginnt zu weinen. Der Polizist steigt in seinen Streifenwagen und fährt davon. Die Polizei ist ihnen vorerst keine Hilfe. Die Familie weiß, wenn sie Jasmine finden wollen, müssen sie selbst aktiv werden. Sie fahren zu der Adresse, die Katrina irgendwann mal von Jason aufgeschnappt hatte. Katrina möchte persönlich mit ihm sprechen. Ihr Bauchgefühl sagt ihr, dass er am Telefon nicht ganz aufrichtig gewesen ist. Doch zu ihrer Enttäuschung führt diese Spur in eine Sackgasse. Gut, vielleicht nicht in eine Sackgasse, aber auf jeden Fall auch nicht zu Jason. Sie stehen vor einem verlassenen Haus, in dem er definitiv nicht wohnt. Katrina öffnet die Nachrichten-App auf ihrem Telefon. Sie durchsucht den Chatverlauf mit ihrer Tochter in der Hoffnung, irgendwie weitere Hinweise zu finden. Dann fällt ihr etwas auf, das sie zuvor nicht bemerkt hatte. Etwas, das sie im Bruchteil einer Sekunde das Blut in den Adern gefrieren lässt. Jasmine hat ihr eine Nachricht gesendet. Um 2.18 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Katrina hatte die Nachricht wahrscheinlich aufgrund der Trauer um ihre eigene Mutter vollkommen übersehen. Viel beunruhigender als der Umstand selbst ist jedoch der Inhalt. Es handelt sich nicht um eine normale Textnachricht. Es ist eine Standortmitteilung. Ein Standort, den ihre Tochter ihr kommentarlos um 2.18 Uhr in der Nacht geschickt hat. Katrina hat sofort ein ungutes Gefühl. War das ein stummer Hilferuf und sie hatte es tagelang nicht bemerkt? Die Familie zögert nicht lange und begibt sich zu dem Standort, der glücklicherweise auch nicht allzu weit entfernt liegt. Sie stehen nun vor einem mehrstöckigen Wohngebäude. Entschlossen verschaffen sie sich Zutritt. Tür für Tür klopfen sie sich durch das Gebäude, wecken schlafende Mieter und fragen, ob irgendjemand Jasmine gesehen hat. Leider ohne Erfolg. Sie ändern ihre Taktik und orientieren sich exakt an den GPS-Koordinaten. Diese führen sie präzise vor eine bestimmte Tür. Apartment 210. Sie klopfen, doch nichts passiert. Dann klopfen sie bei den Nachbarn. Ein Mann öffnet die Tür. Zum gefühlt 100. Mal stellt Katrina verzweifelt ihre Fragen. Haben Sie meine Tochter gesehen oder ist Ihnen sonst irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Der Mann blickt auf das Foto von Jasmine, hält kurz inne und antwortet dann: Nein, gesehen habe ich sie nicht, aber ich habe etwas gehört. Er verschwindet kurz und kommt dann mit einem Zettel zurück. Ich habe einen Schrei gehört, ein Schrei, bei dem mir halb das Herz stehen geblieben ist. Ich war mir unsicher, was ich tun soll. Also habe ich die genaue Uhrzeit hier aufgeschrieben. Erreicht Katrina den Zettel. Darauf steht 23.11.2.15 Uhr. Ich glaube, es kam aus dem Apartment nebenan, fügt der Mann noch hinzu. Doch für Katrina ist seine Stimme nur noch wie ein weit entferntes Rauschen. Sie kann den Blick nicht von dem Zettel abwenden. Das kann kein Zufall sein. Der Schrei um 2.15 Uhr und 3 Minuten später die Standortnachricht von Jasmine. Falls sich ihre Tochter noch irgendwo in diesem Gebäude befindet, dann höchstwahrscheinlich in Apartment 210. Doch ganz gleich wie laut sie an die Tür klopfen, niemand öffnet. Katrina trifft eine Entscheidung. Sie will nicht erneut die Polizei verständigen, nur um sich wieder anzuhören, dass man ohne hinreichendem Verdacht keine Wohnung betreten darf. Sie will jetzt handeln. Sie will wissen, nein, sie muss wissen, was oder wer sich hinter dieser Tür befindet. Entschlossen holt sie eine Kreditkarte aus ihrem Auto. Und tatsächlich, es gelingt ihr, die Tür damit zu öffnen. Vorsichtig und angespannt betreten sie die kleine Einzimmerwohnung. Es dauert nicht lang, bis Katrina erste Hinweise entdeckt. Die Tasche ihrer Tochter, ihre Kreditkarte sowie ihren Führerschein. Auf einem Schreibtisch steht ein Laptop. Sie klappen ihn auf, das Display erwacht zum Leben und der Name des Besitzers erscheint. Ein paar Monate zuvor. Ryan Barrett steht in der Blüte seines Lebens. Er hat vor kurzem sein Studium in Ingenieurswesen und Informatik abgeschlossen und direkt einen gut bezahlten Job gefunden. Beruflich will er nun richtig durchstarten und sich bei seinen Führungskräften einen Namen machen. Das gelingt ihm auch, allerdings auf eine ganz andere Weise, als er es sich vorgestellt hatte. An einem scheinbar ganz gewöhnlichen Tag wird er von seinem Chef ins Büro zitiert und dort fristlos entlassen. Der Vorwurf: Wine soll mehrere Kollegen sowie Führungskräfte über Social Media beleidigt haben. Wine kann nicht glauben, was er da hört. Ein schneller Check seiner Social Media Konten reicht aus, um zu erkennen, Sein Account wurde gehackt. Und damit nicht genug. Auch sein Online-Banking und seine E-Mail-Zugänge wurden kompromittiert. Normalerweise hätte er sich nun sofort auf den Weg nach Hause gemacht, um seinem Mitbewohner davon zu erzählen. Doch er zögert. Wayne und sein Mitbewohner hatten sich ja am ersten Tag auf dem College kennengelernt und waren ziemlich schnell Freunde geworden. Sie hatten zusammen für Prüfungen gelernt, waren auf Partys gegangen und hatten einfach jede Menge Spaß. Erst kürzlich haben sie sogar beim selben Arbeitgeber angefangen und wohnen zusammen. Doch je länger Wayne darüber nachdenkt, desto sicherer ist er sich. Es gibt nur eine Person, die Zugriff auf sein Telefon hatte. Nur eine Person könnte für seinen Rausruf verantwortlich sein. Sein Mitbewohner. Wayne beschließt, auszuziehen. Als er dann einige Tage später die letzten Überbleibsel aus der Wohnung holen will, muss er feststellen, dass die Schlösser ausgewechselt wurden. Sein Klingeln und Klopfen bleiben unbeantwortet. Hat er sich wirklich so sehr an seinem Mitbewohner getäuscht? Steckt wirklich so viel Böses in ihm, dass er Wayne grundlos diskreditiert und um seine Zukunft bringt? Wie viel Böse steckt in seinem ehemaligen Mitbewohner? Jason Shen. Zurück in der Gegenwart. Dieselbe Frage stellt sich auch Katrina Pace, als sie auf dem Bildschirm den Namen Jason Shen liest. Nach dieser Entdeckung entscheidet sich Katrina, erneut die Polizei zu rufen. Mittlerweile ist es früher Morgen, als die Polizisten eintreffen. Einer der Beamten teilt ihnen mit, dass sich inzwischen ein Detective in dem Fall kümmert, seitdem sie einige Stunden zuvor bereits schon einmal die Polizei alarmiert hatten. Er sagt ihnen aber auch, dass sie aktuell nichts weiter tun können. Ohne Durchsuchungsbefehl sind sie nicht berechtigt, die Wohnung zu betreten. Er könne die neuen Informationen lediglich an den zuständigen Detective weitergeben, der dann über das weitere Vorgehen entscheidet. Bevor die Polizisten den Apartmentkomplex wieder verlassen, sagt einer von ihnen: Machen Sie sich keine Sorgen, Jasmine geht es bestimmt gut. Immerhin postet sie Bilder und sie hat ihn doch auch geschrieben. Sie wird schon wieder auftauchen. Dann zum Schluss fordern die Beamten die Familie noch auf, das Apartment auf gar keinen Fall erneut zu betreten. Doch kaum sind die Polizisten verschwunden, steht Katrina auch schon wieder in Jasons Apartment. Entschlossen durchsucht sie die Wohnung nach Hinweisen, die sie ihrer Tochter irgendwie näher bringen können. Doch sie findet nichts. Am Ende nimmt sie Jasmines persönliche Gegenstände an sich und verlässt das Apartment wieder. Katrina ist verzweifelt. Sie fühlt sich von der Polizei einfach nicht ernst genommen. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Nur wenige Stunden später wird Detective Zach Crawford mit einem Durchsuchungsbefehl offiziell das Apartment 210 betreten. Als erfahrener Ermittler fällt Detective Crawford sofort etwas auf, als er das Apartment betritt. Ein strenger, chemischer Geruch liegt in der Luft. Dieses Apartment wurde offensichtlich erst vor kurzem gründlich gereinigt. Doch warum? Ist Jason Shen einfach nur extrem penibel, was Sauberkeit angeht? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Detective Crawford schaut sich weiter um. Neben einem Futon im Wohnbereich entdeckt er einen Fleck auf dem Boden. Bei näherer Betrachtung erkennt er: Es sieht aus wie ein Fußabdruck. Ein blutiger Fußabdruck. Crawford ruft sofort seine Kollegen von der Spurensicherung. Sie untersuchen den Bereich mit Hilfe von Luminol. Was dann sichtbar wird, verschlägt selbst dem erfahrenen Ermittler den Atem. Der gesamte Boden beginnt zu leuchten. Eine großflächige Blutspur. So etwas hat Crawford noch nie zuvor gesehen. Für ihn steht ohne jeden Zweifel fest: Hier handelt es sich nicht mehr um einen Vermisstenfall. Ab sofort ist es ein Mordfall. Die Ermittler rekonstruieren Jasons Bewegung anhand seiner Telefondaten. Am Tag nach Jasons Verschwinden war Jason laut der GPS-Daten in einem dieser riesigen amerikanischen Warenhäuser, wo man ja so ziemlich alles kaufen kann. Die Überwachungskameras des Geschäfts zeigen Jason Shen mit einer auffällig roten Baseballcap. Er kauft eine ungewöhnlich große Menge an Reinigungsmitteln. Anschließend fährt er zurück zu seinem Apartment. Einige Stunden später macht er sich auf den Weg zu seinen Eltern, um mit ihnen Thanksgiving zu feiern. In den darauffolgenden Tagen kehrt er nicht mehr in sein Apartment zurück. Genau genommen war er seither gar nicht mehr in seinem Apartment. denn Jason lebt jetzt woanders. Am Sonntag, den 27. November 2022, klingelt es an der Tür von Jasons Eltern. Die Familie Shen war vor vielen Jahren aus China in die USA ausgewandert. Sie hatten ein Restaurant eröffnet und wollten den amerikanischen Traum leben. Ohne zu ahnen, dass dieser Traum an diesem Tag in einen Albtraum umschlagen würde. Jason Shen wird vor den Augen seiner Eltern wegen des Mordes an Jasmine Pace verhaftet. Auf dem Polizeirevier angekommen, verweigert Jason die Aussage. Er schweigt. Währenddessen wird Jasmine weiterhin vermisst. Detective Crawford und sein Team konzentrieren sich nun auf den Tennessee River. Die GPS-Daten von Jasons Handy zeigen, dass er sich dort aufgehalten hat, bevor er zu seinen Eltern fuhr. Als dann am 1. Dezember am Ufer des Tennessee Rivers ein verdächtiger Koffer gefunden wird, endet die Suche. Darin liegt, kaum vorstellbar, der leblose Körper von Jasmine Pace. Gefesselt. Die Gerichtsmedizin zählt über 60 Stichwunden, die Jasmine aus dem Leben gerissen haben. Jason Shen hat ihre Leiche in einen Koffer gequetscht und sie ausgerechnet an dem Ort abgelegt, den Jasmine selbst immer als ihren persönlichen Happy Place bezeichnet hat. Am Tennessee River. Die Familie Pace hat nun die bittere Gewissheit. Jasmine wird niemals zu ihnen zurückkehren. Sie ist am selben Tag gestorben, wie auch ihre Granny. Mit dem Unterschied, dass sie sich von ihrer Granny verabschieden konnten. Von Jasmine konnten sie es nicht. Ihre Granny konnte auf ein erfülltes Leben zurückblicken, während Jasmines Leben doch gerade erst richtig begonnen hatte. In den Monaten nach Jasmines Tod wird die Familie Pace von Trauer, Verzweiflung und Wut verfolgt. Und als ob das alles nicht schon schlimm genug wäre, kommt eine weitere quälende Frage hinzu. Haben Sie durch Ihre eigenen Ermittlungen vielleicht die Aufklärung des Falls gefährdet? Mit Ihrem Mut und Ihrem Einsatz haben Sie die Suche maßgeblich vorangebracht. Ohne jeden Zweifel hätte die Polizei viele später oder vielleicht gar nicht entdeckt. Aber dadurch, dass Sie sich illegal Zutritt zu Jason Shens Apartment verschafft haben, können die gefundenen Beweise vor Gericht als anfechtbar gelten. Im schlimmsten Fall könnten Sie sogar komplett ausgeschlossen werden. 2 lange Jahre quält sich die Familie mit dieser Angst, bis schließlich am 13. Januar 2025, also in diesem Jahr, wo die Folge rauskommt, der Prozess gegen Jason Shen beginnt. Zur großen Erleichterung der Familie entscheidet der Richter, dass alle Beweise zulässig sind. Jason Shen selbst plädiert auf nicht schuldig im Falle des vorsätzlichen Mordes an Jasmine Pace. Doch dann überrascht sein Verteidiger den gesamten Gerichtssaal. Er wendet sich an die Jury und sagt, ich möchte von niemandem mir die Zeit verschwenden, deshalb sage ich Ihnen, ja, Jason Shen ist für Jasmines Tod verantwortlich, aber er hat sie nicht vorsätzlich getötet, wie die Staatsanwaltschaft behauptet. Dann gibt er Jasons Version der Ereignisse wieder. Demnach hätten Jason und Jasmine den Abend des 22. November gemeinsam in seinem Apartment verbracht. Alles sei harmonisch gewesen, sie hätten Wein getrunken und sich unterhalten. Bis Jasons iPhone, das auf der Küchentheke lag, ein Signalton von sich gab. Ein Ton, den Jasmine sofort erkannt hat. Eine Tinder-Nachricht. Ein kurzer Blick auf Jasons Display hat ihr gereicht, um zu erkennen, dass Jason mit anderen Frauen schreibt. Daraufhin sei Jasmine komplett ausgerastet und habe Jason mit einer Weinflasche attackiert. Aus Angst und in Notwehr habe er sie dann erstochen. Ja, so viel dazu. Was meint ihr? Glaubt ihr Jasons Version oder anders ausgedrückt?
Glauben Sie, dass es genau so passiert ist? Oder lügen wir, dass die Funken sprühen?
Die Staatsanwaltschaft tut es jedenfalls nicht. Und vermutlich die meisten von euch auch nicht. Denn wenn Jason wirklich aus Notwehr gehandelt hätte, warum stach er dann über 60 Mal auf Jasmine ein? Weshalb ging er mit solch einer Brutalität vor? Und warum entsorgte er ihren Körper auf eine so perfide Art und Weise? Die Anklage präsentiert noch ein weiteres, starkes Argument, das Jasons Version extrem in Frage stellt. Ein IT-Forensiker hat die Nutzeraktivitäten von Jasons Telefon ausgewertet, mit einem doch recht eindeutigen Ergebnis. Am Abend des 22. November wurde auf Jasons Handy keine Tinder-Nachricht empfangen oder versendet. Die App wurde an diesem Abend nicht einmal geöffnet. Seine Geschichte war eine Lüge. Ganz besonders erschütternd ist außerdem, wann Jason tatsächlich wieder Tinder geöffnet hat. Nämlich am Morgen des 23. November. Nur wenige Stunden, nachdem er Jasmine getötet hatte. Also während ihre Leiche noch immer in seinem Apartment lag. Nun liegt es aber an der Jury zu entscheiden, welcher Version sie Glauben schenken. Nach nur einer Stunde kehren sie mit einem einstimmigen Urteil zurück. Jason Shen wird des vorsätzlichen Mordes an Jasmine Pace für schuldig befunden. Auch über das Strafmaß muss die Jury entscheiden. Dabei gibt es zwei Optionen. 51 Jahre Haft mit der Möglichkeit auf Bewährung oder zweite Option, lebenslange Haft ohne Aussicht auf Bewährung. Auch diese Entscheidung fällt der Jury nicht sehr schwer und wird wie folgt begründet. Jasmine wird nach 51 Jahren nicht zurückkehren. Sie wird nie wieder zurückkehren. Warum also sollte die Person, die dafür verantwortlich ist, jemals eine zweite Chance erhalten? Jason wird lebenslang hinter Gittern bleiben. Kaum vorstellbar, was Jasmines Familie in den Jahren seit ihrem Verschwinden durchgemacht hat und sicherlich auch noch immer durchmacht. Es bleibt nur zu hoffen, dass sie eines Tages Frieden finden können. Vor allem aber Jasmines Mutter Katrina, die wirklich alles getan hat, um ihre Tochter zu finden und sich dennoch große Vorwürfe macht, weil sie die Standortnachricht nicht früher bemerkt hat. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Fall in die Kommentare und auch wenn es unpassend ist, wäre es mir trotzdem wie immer ein inneres Blumenpflücken, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Den Zeitpunkt lasse ich mal lieber offen, aber ich kann euch schon mal so viel verraten, dass es in dem nächsten Fall in Silicon Valley gehen wird. Bis dahin passt wie immer gut auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. And I say that. 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,